Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von How Not to Lose Money. Mein Name ist Philipp Weihnacht und ich spreche heute mit meinem Kollegen Benjamin Franziel über Unternehmen, die aktuell nicht an der Börse gelistet sind, von denen wir es uns aber wünschen würden, weil wir ganz gerne darin investieren würden. Jetzt geht's los, viel Spaß beim Zuhören. Ja, als Investor schaut man ja immer auf die Unternehmen, die es an der Börse gibt, weil das sind ja auch einfach die meisten, in die man so am einfachsten auch investieren kann. Aber dabei vergessen wir ganz häufig, es gibt auch viele großartige Unternehmen, die nicht an der Börse handelbar sind. Und deswegen schaue ich mir heute mit Benjamin zusammen mal ein paar unserer Favoriten von Unternehmen an, die nicht an der Börse gelistet sind, von denen wir es uns aber sehr gerne wünschen würden. Hallo Benjamin.
Hallo Philipp.
Ich bin sehr froh, dass ich heute mit dir mal über so ein nettes Thema sprechen kann.
Ja, ich finde das Thema auch sehr spannend. Ich glaube auch die Unternehmen, die wir mitgebracht haben, da gibt es einige, die man sicher kennt und einige, die man aber vielleicht auch nicht so kennt. Und das macht es auch so interessant. Mal vorab, welche Unternehmen es hier nicht reingeschafft haben, nämlich Aldi, Lidl, Red Bull, Lego, Bosch, RSG, also die Rainer Schaller Group, zu der McFit gehört, und Kärcher. Also wir haben da schon einige Unternehmen leider nicht mehr aufnehmen können, weil sonst wäre der Podcast einfach viel zu lang geworden.
Ja, vielleicht gibt es nochmal eine zweite Folge. Bevor wir jetzt mit den Unternehmen loslegen, die es in diese Folge geschafft haben, vielleicht noch mal kurz, um auf die Frage einzugehen, warum sind eigentlich viele erfolgreiche Unternehmen nicht an der Börse? Und Benjamin, vielleicht kannst du das ja mal so mit deinen Worten beschreiben. Was würdest du sagen, warum sind so viele Unternehmen nicht an der Börse?
Also ich glaube, der einfachste Grund, die einfachste Argumentation dazu ist einfach, weil sie es nicht nötig haben. Das ist eigentlich immer der Grund. Also das ist wirklich ein notwendiger Grund. Wenn man nämlich Geld braucht, dann gibt es wenige Wege an der Börse vorbei, außer vielleicht man findet private Investoren. Aber in einer bestimmten Größenkategorie wird das dann auch wieder schwierig. Und ja, einfach bei vielen Unternehmen ist es so, die sind aus dem Kleinen heraus zu riesigen Konzernen geworden. Das werden wir auch gleich merken bei den Unternehmen, die wir haben. Die konnten sich hervorragend selbst finanzieren. Vielleicht hat auch der Gründer ein bisschen Geld mitgebracht oder es erstmal mit Krediten geschafft. Und dann gab es einfach nie die Notwendigkeit, sich irgendwie Eigenkapital an der Börse zu beschaffen. Und auch viele Unternehmen sind einfach froh darum, dass sie quasi in den Händen von wenigen Investoren sind, weil natürlich die Börse hat viele Vorteile, also gerade für uns Investoren hat es viele Vorteile, aber so aus der Sicht eines Gründers, man will ja eigentlich seinen Kuchen nicht aufteilen müssen mit irgendwelchen anderen Leuten, die man nicht kennt. Man will vielleicht nicht so Hauptversammlungen halten, wo man sich dann auch mit den Wünschen von verschiedenen Vermögensverwaltern, Fonds und Privatanlegern irgendwie arrangieren muss. Und das alles sind einfach alles Argumente, vielleicht dann nicht an die Börse zu gehen, was sehr schade ist, aber es ist einfach so, dass viele Unternehmen deshalb gerade dann nicht machen.
Ja, also genau, wie gesagt, Börse ist eigentlich nur Mittel zum Zweck und naja, hat Vorteile, hat aber auch ganz gravierende Nachteile. Es gibt so ein paar Sondersituationen, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, warum es jetzt bei manchen Unternehmen ja vielleicht auch eine bessere Alternative einfach von der Struktur her gibt. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ich fange mit meinem ersten Unternehmen an. Und zwar ist das die Managementberatung McKinsey & Company. McKinsey & Company ist, ich würde sagen, ja, die renommierteste Managementberatung der Welt. Wurde 1926 in den USA in Chicago gegründet von dem gleichnamigen Herrn James Oscar McKinsey. Und das Spannende ist, was damals er schon anders gemacht hat als andere Unternehmensberatungen. Er hat sich wirklich von Anfang an auf die Management-Ebene fokussiert, also mittlere und obere Hierarchiestufe in Unternehmen, da Beratungen zu tätigen, die dem Management hilft, strategische Entscheidungen zu treffen, wie kann man Wachstum erzeugen, in welche Märkte sollte man gehen, vielleicht auch, was für eine Produktstrategie fährt man, und gar nicht so sehr die klassische Beratungstätigkeit, nämlich auf Arbeitsebene zu versuchen, Arbeitsabläufe zu verbessern, zu verschlanken, Kosten zu sparen. Da ging es wirklich eher darum, wie lenkt man ein Unternehmen in die richtige Richtung. Ja, und mittlerweile ist McKinsey eine der Top 5 Unternehmensberatungen der Welt mit einem jährlichen Umsatz von über 10 Milliarden US-Dollar. Und was ich besonders spannend finde an McKinsey ist, dass sie im Prinzip der Premium-Anbieter bei der Beratung sind. Also McKinsey-Beratungen kosten in der Regel so 20-30% mehr als bei anderen Unternehmensberatungen, also auch so bei den großen, die man schon kennt, BCG, EY, genau, es gibt viele große, aber im Endeffekt ist McKinsey halt sozusagen das Top-End, was man sich da ins Haus holen kann, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall, also das hört man auch immer so. Ich glaube, auch wenn man sich mal anguckt, wer halt wirklich Bundesregierungen berät oder sowas, da hört man auch überdurchschnittlich oft McKinsey. Es ist einfach wirklich die Beratungsagentur mit, ja, mit dem besten Ruf, mit dem größten Standing einfach in der Branche. Und was ich ganz interessant finde, ist, über McKinsey ist aber eigentlich gar nicht so viel bekannt, was die Zahlen angeht, weil es ist ja ein nicht börsennotiertes Unternehmen und es ist genauer gesagt ein Unternehmen, das von seinen Partnern besessen wird.
Genau, denn McKinsey war ganz ursprünglich ja auch nur ein Büro mit einem oder mit ein paar Mitarbeitern und da war es so ganz üblich, wie das eigentlich ja bei Anwaltskanzleien und auch bei Unternehmensberatungen so ist. Man teilt am Anfang das Unternehmen unter den Partnern auf. Also man kennt das ja auch, es gibt verschiedene Hierarchiestufen, verschiedene ja, Beförderungsstufen, die man erreichen kann und irgendwann steht dann da der Titel Partner mit dabei und das bedeutet dann ganz einfach, man kann sich mit seinem eigenen privaten Kapital in die Firma einkaufen und ist dann Partner, besitzt also Anteile, wird an den Ausschüttungen beteiligt und hat auch entsprechendes Stimmrecht gemäß den Anteilen, die man besitzt. Und das ist halt der Grund, was dazu geführt hat, dass McKinsey im Laufe der Jahre nie an fremdes Kapital angewiesen war. Denn wer Berater bei McKinsey war, der hat gut verdient und der konnte auch am Ende sein Geld wieder in die Firma investieren, was dazu geführt hat, dass mit steigender Mitarbeiteranzahl auch irgendwie immer mehr Kapital zur Verfügung stand. Die Beratungsdienstleistungen sind ja sowieso immer sehr profitabel gewesen. Und hat dann dazu geführt, dass McKinsey organisch sehr gut weiter wachsen konnte, sich im Laufe der Jahrzehnte auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. Es gibt ja mittlerweile auf jedem Kontinent mehrere Büros. Es gibt auch gar nicht ein einziges Hauptquartier von McKinsey. Es gibt da immer einen Leiter, der das Unternehmen für, ich meine, 3 Jahre leitet. Darf dann eigentlich so, das hat so ein bisschen Ähnlichkeiten zur Politik, darf dann eine bestimmte Anzahl von, ja, Leitungszyklen praktisch durchmachen. Und das Hauptquartier des Büros ist dann immer da, wo dieser Leitende sitzt und das wechselt halt dann immer über die Jahre hinweg. Wie gesagt, über die Unternehmenskennzahlen von McKinsey weiß man jetzt nicht so viel. Es gibt da immer so vereinzelte Zahlen, man kann aber davon ausgehen, dass vermutlich der Umsatz so mit 5 bis 7% pro Jahr wächst. Die EBIT-Marge wird wahrscheinlich in einer ähnlichen Richtung liegen wie bei börsennotierten Unternehmensberatungen. Also Accenture zum Beispiel hat ja eine EBIT-Marge von etwa 15%. Da kann man davon ausgehen, dass das bei McKinsey ähnlich hoch ist. Wahrscheinlich sogar ein bisschen höher, weil auch die Preise
Also ich
einfach höher
glaube
sind.
ehrlich gesagt deutlich höher sogar. Ich glaube, McKinsey wird nicht im Bereich von 15 bis 20% sein, sondern eher im Bereich von über 30%.
Ja, das ist natürlich jetzt, das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, was. Ich könnte mir auch vorstellen, dass McKinsey tatsächlich noch höher liegt. Aber man muss natürlich auch immer sehen, McKinsey nimmt mehr Geld von den Kunden, aber man verdient bei McKinsey auch deutlich mehr als bei anderen Unternehmensberatungen. Deswegen glaube ich, kann es da auch sehr schnell passieren, dass man da ja nicht unbedingt jetzt gleich auf über die 30% rutscht.
Und das ist eigentlich auch schon mal ganz gut, um mal so einen Ansatzpunkt zu bekommen, wie diese Partnerstrukturen aussehen. Also es gibt, wie Philipp ja eben schon gesagt hat, zum Beispiel Anwaltskanzleien sind auch nach einem ähnlichen, also nach eigentlich demselben Modell strukturiert. Und da habe ich direkt drei Unternehmen mitgebracht, nämlich Kirkland & Ellis, also die größte Anwaltskanzlei der Welt, Latham & Watkins und DLA Piper. Also das sind so die drei großen Anwaltskanzleien weltweit. Haben auch alle drei eine sehr lange Tradition. Also Kirkland & Ellis 1909 gegründet, Latham & Watkins 1934 und DLA Piper 1764. Aber diese Fusion zu DLA Piper, das kam dann erst 2005. Und das sind Anwaltskanzleien, wo so circa 3.000 bis 4.200 Anwälte unter einem Dach arbeiten. Also die sind global operierend. Viele, also es sind eigentlich immer nur Top-Anwälte, sprich die Besten der Besten aus jedem Jahrgang. Also wer da mal halt irgendwie anfangen möchte oder sowas, gib auf jeden Fall Gas im Jurastudium. Also da kommt man nicht so einfach rein. Ist auch oft irgendwie sowas wie ein Doktor oder ein MBA dann auch nochmal Verpflichtung, dass man da sich einfach weitergebildet hat, dass man nicht nur ein Jurist ist. Und diese Anwaltskanzleien verhandeln einfach diese großen Fälle. Also die schlagen sich jetzt, sagen wir mal, nicht mit dem typischen, was man sonst vielleicht von seinem Anwalt kennt, irgendwelchen Mietrechtssachen.
Die kümmern sich nicht darum, wenn dein Vermieter dir deine Kaution nicht zurückgeben will. Das ist für die ziemlich langweilig. Da geht es wirklich eher darum, ja, große Unternehmen zu beraten oder auch vor allem Unternehmen bei Übernahmen zu beraten oder Startups bei Finanzierungsrunden, weil da kommen ja dann am Ende die Millionen rum und nicht die paar tausend Euro, die man da vielleicht in 2-3 Stunden Arbeit bei einer Privatperson sich holt.
Und zum Beispiel bei Kirkland & Ellis ist es so, die haben beispielsweise schon diese Fälle gehabt. Also die hatten den VW-Abgasskandal verhandelt, die haben Deepwater Horizon von BP verhandelt, die haben die Übernahme von, die Bristol Myers Squibb hatte, von Celgene hatten die gemacht, als AbbVie Allergan aufgekauft hat. Also das sind alles so Sachen, wo Rechtsberatung von Kirkland & Ellis dabei war. Also man merkt, es ist halt eine echt große, wichtige Kanzlei, die immer gefragt wird, wenn dann halt etwas Wichtiges auch auf dem Spiel steht. Und man kann nicht in Anwaltskanzleien investieren. Also es gibt eigentlich keine wirklichen börsennotierten Anwaltskanzleien, auch nicht in dieser Liga. Zumindest mal könnte man, wenn man sagt, okay, mich interessiert halt dieses Investmentbanking, diese Beratung bei Fusionen, dann könnte man zum Beispiel noch in Goldman Sachs oder in andere Investmentbanken investieren. Ist aber schon sehr fern dann von dem, was man eigentlich hier haben möchte. Und was ich so interessant finde, diese Kanzleien sind einfach die profitabelsten Unternehmen der Welt. Also deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass McKinsey so profitabel ist, weil nämlich diese Kanzleien, die nehmen pro Anwaltsstunde so 300 bis 500 Euro. Also es kommt halt je nachdem drauf an, wie niedrig der Anwalt quasi in der Hierarchie ist, beziehungsweise wie hoch es dann geht, also bis zum Seniorpartner oder so, dann kann es immer teurer werden. Und dann entsprechend, wenn es ein Fall ist wie, ich weiß jetzt nicht, eine Fusion, dann gibt es auch nochmal transaktionsabhängige Vergütungen. Also dann gibt es eine Beteiligung einfach für den Erfolg an dieser Fusion, den Erfolg von dem Skandal, Verhandlungen und so weiter. Und um das mal so einfach in eine Dimension zu bringen, Kirkland & Ellis, die haben 2021 6 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und 3,6 Milliarden US-Dollar sind als Nettogewinn übrig geblieben, also 60% Nettomarge. Und das heißt, da sind schon Steuern ab, da sind schon Bürokosten und keine Ahnung was, die Gehälter der Anwälte. Also eigentlich landet halt wirklich der Großteil einfach als Nettogewinn bei dieser Firma. Und wem gehört die Firma? Den Partnern. Also sprich, wenn man da einmal Partner ist, dann kann man sehr gut davon leben. Da muss man das auch wirklich nur ein paar Jahre machen. Und dann würde ich sagen, dann kann man auch ein sehr schönes, entspanntes Leben leben. Weil zum Beispiel bei Kirkland gab es letztes Jahr einfach für die Partner im Durchschnitt 7,4 Millionen US-Dollar Gewinnbeteiligung.
Ja, ich finde, da sieht man mal wieder, dass du, auch wenn du in der Dienstleistungsbranche gibst, wo es ja auch, ja, wo du eigentlich mit deinen Fähigkeiten antrittst, da gibt es ja sehr, sehr schlecht bezahlte Branchen, wie beispielsweise ja, in der Pflege oder so ist ja auch Dienstleistung. Aber wenn du dann mit deiner persönlichen Dienstleistung, mit deinem Know-how wirklich ja, zu den oberen 1% gehörst, die praktisch das können oder noch weniger, dann kannst du halt auch einfach die Preise nochmal um ein Vielfaches erhöhen, dass dann am Ende auch so Margen rumkommen. Weil bei Anwälten oder bei Anwaltskanzleien ist es ja wirklich so, die haben ja keine Kosten für physische Produkte. Das Produkt ist eine Dienstleistung und wenn du halt kaum Wettbewerb hast, der in der gleichen Liga spielt, dann kannst du halt auch einfach so hohe Preise nehmen. Und das ist schon irgendwie eine Einzigartigkeit. Das ist ja eine Einzigartigkeit bei Anwälten und es ist ja im Prinzip auch die gleiche Einzigartigkeit, die bei Unternehmensberatungen zum Tragen kommt.
Ja, also ich finde es beeindruckend. 60% Nettomarge, das ist halt auch mehr als jetzt Visa oder Mastercard schaffen. Also das, und das sind eigentlich so die börsennotierten Unternehmen, wo man sagt, dass sie die höchsten Margen haben. Und dann fragt man sich natürlich, warum machen die jetzt keinen Börsengang? Naja, sie sind halt einfach nicht auf das Geld angewiesen. Und ganz ehrlich, bei diesen Zahlen würde ich auch nicht teilen wollen. Also aus Sicht von zukünftigen Partnern ist das ja total unattraktiv. Also man will ja auch quasi neue Generationen von Partnern heranbilden. Und wenn man dann sagt, hey, wir sind jetzt ein börsennotiertes Unternehmen, du kriegst hier so ein paar Aktienpakete, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man jedes Jahr irgendwie 5 Millionen oder sowas an Gewinnbeteiligung bekommt. Also das motiviert einfach auch die Mitarbeiter mehr, dieses Prinzip dieser Pyramide, wo man ganz oben einfach unendlich Mengen an Geld verdient. Aber es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer, nämlich eine Anwaltskanzlei, Mishkan de Raya, die ist aus UK, die wollen eventuell an die Börse gehen, ist eine größere Kanzlei mit 600 Anwälten immerhin und ja, Die hatten zumindest mal Pläne, dieses Jahr an die Börse zu gehen, aber das Börsenumfeld ist nicht gut und deshalb könnte es sein, dass dieser Börsengang dann auch auf Eis gelegt wird.
Ist natürlich auch die Frage, wenn man als Anwaltskanzlei an die Börse gehen muss, will man dann da investieren? Weil du hast ja schon richtig gesagt, man funktioniert ja auch so schon sehr gut mit dem Geld, was dann ja über die Dienstleistung reinkommt und auch was über die, was dann von den Teilhabern reinkommt, da muss man ja eigentlich nicht noch sich Geld von außerhalb holen. Damit sind wir aber dann auch schon beim nächsten Unternehmen und jetzt gehen wir mal aus der Dienstleistungsbranche weg, sondern gehen...
Und kommen dahin, was die Anwälte ausgeben, für was die Anwälte ihr Geld ausgeben.
Genau, wir bleiben praktisch in einem ähnlichen Dunstkreis und kommen zu einer Firma, die ich mir ausgesucht habe, und zwar ist es das Schweizer Uhrenunternehmen Rolex. Rolex ist, würde ich sagen, ich glaube, da kann man nicht viel falsch liegen, wenn man sagt, es ist so eine der prestigeträchtigsten Marken der Welt und auch eine der bekanntesten Marken der Welt. 1920 wurde Rolex in der Schweiz gegründet vom Gründer Hans Wilsdorf. Und Rolex ist, ja, genau wie die Marke Tudor, das ist praktisch so die kleine Schwester von Rolex, nicht in der Hand von irgendwelchen Aktionären, sondern zu 100% in der Hand der Stiftung des Gründers Hans Wilsdorf. Und ich finde das sehr spannend, um da mal einen kurzen Blick auf die Stiftung zu sorgen. Es ist wirklich so, dass 100% der Gewinne von Rolex da landen und die Stiftung, die ist im Kanton Genf ansässig, da wo auch Rolex ansässig ist, und benutzt das Geld oder zumindest einen Teil des Geldes, der durch Rolex reinkommt, um in der Schweiz im Kanton Genf, wo das Geld am nötigsten gebraucht wird, ja, da ehrenamtlich Sachen zu machen. Also das Geld wird für Stipendien für Studenten ausgegeben, die sich vielleicht nicht leisten können zu studieren, um Leute zu entschulden, um Kulturangebot zu schaffen. Also vielleicht ist das auch mal so ein kleiner Hinweis darauf, warum es der Schweiz, vor allem auch in Genf, sehr gut geht, weil da einfach die Stiftung von Rolex sitzt, wo einfach jedes Jahr Milliarden mit umgesetzt werden. Um genau zu sein, ist es sogar so, dass Rolex 2021 8 Milliarden Schweizer Franken umgesetzt hat. Wenn man sich mal die Zahlen der vergangenen Jahre anguckt, dann stellt man fest, dass da tatsächlich über 10 Jahre hinweg mit Sicherheit ein Wachstum von über 10% pro Jahr anlag. Ganz genau sieht man das nicht, weil Rolex tatsächlich eine sehr verschlossene Firma ist. Die geben sehr wenig nach außen Preis. Da muss man eigentlich schon eher immer Schätzungen anstellen. Grundsätzlich ist es aber so, Rolex kann wie viele andere Luxusmarken, und das macht das Unternehmen auch so attraktiv, extrem gut mit den Preisen spielen. Also allein von 2020 auf 2021 haben sie die Preise um 7% erhöht. Es war 2020 auf 2021 und da war ja die Inflation eigentlich noch gar kein Thema. Und trotzdem kann man sagen, die Uhrenpreisinflation ist eigentlich schon immer auf einem relativ hohen Hoch unterwegs.
Was ich so spannend finde bei Rolex ist auch, die haben jetzt von 2020 auf 2021 5% mehr Uhren produziert und dann rausgegeben. Und da merkt man eine Sache bei Rolex, die limitieren ihre Ware. Also die sagen einfach bewusst, nicht jeder kann eine Rolex haben. Wir verkaufen nur eine begrenzte Menge, wir produzieren nur eine begrenzte Menge, auch wenn wir mehr Kapazitäten hätten, wenn wir das Geld hätten, um unsere Produktion locker zu verdreifachen. Und das gefällt mir sehr gut daran. Also deswegen finde ich es auch irgendwo okay, dass es eine Stiftung ist und kein privates Unternehmen an der Börse, weil sonst würde eben diese Magie dahinter verloren gehen, weil viele börsennotierte Unternehmen, irgendwann ist einfach der Gründer nicht mehr dabei, dann sind die Unternehmen vielleicht auch nicht mehr in der Hand von einer Familie und dann verlieren die oft so eine Philosophie und fangen dann an, einfach den Umsatz und den Gewinn zu maximieren. Und das ist bei der Rolex Stiftung quasi dann nicht der Fall, sondern die sagen, wir wollen lieber diese Marke schützen und wahren.
Genau, und das kann nämlich auch eigentlich, kann man das schon so als eines der Erfolgsgeheimnisse beziehungsweise als Erfolgsfaktoren sehen, dass man hier eben nicht jahrelang auf Profitmaximierung aus ist und vielleicht so eine Marke ausschlachtet, sondern dass man hier eigentlich auf die vergangenen Werte einfach nur schaut und das halt bewahren will. Wenn man jetzt nämlich zum Beispiel mal sich die Wartezeiten anschaut, Benjamin hat schon gesagt, nicht jeder kriegt eine Uhr aktuell, und ich glaube, wir haben aktuell auch so einen Peak, was so die Nachfrage nach Uhren angeht, liegen da die Wartezeiten für Listenpreise auf bis zu 6 Jahren, also man muss da 6 Jahre warten, bis man eine Uhr bekommt, und wenn man dann auf dem Graumarkt sich versucht, da findet man natürlich Uhren, aber da muss man teilweise das Dreifache vom Preis bezahlen. Also ich habe mich selbst auch mal spaßeshalber bei einem Uhrenmacher beziehungsweise bei einem Schmuckhändler schlau gemacht und das war in Stuttgart, weil ich mir nämlich gedacht habe,
gut. Ja, so, ich dachte in Trier.
Nee, in Stuttgart habe ich mir gedacht, ja, so eine Rolex zu kaufen ist eigentlich ein sicheres Investment. Du kaufst dir die und verkaufst die am nächsten Tag und hast praktisch 100% Rendite gemacht, weil die halt auf dem Graumarkt einfach, ja, mindestens genauso viel wert ist, wie für wie viel du sie im Laden bekommst. Aber da war es tatsächlich so, da konnte man sich noch nicht mal mehr auf eine Warteliste setzen lassen. Und das war ja eigentlich die letzten Jahre so. Warteliste kannst du immer machen, kostet dich erstmal nichts, bei vielen zumindest. Und da hast du dann auf jeden Fall die Chance, so eine Uhr zu holen. Und wenn du sie bekommst, kannst du sie im Zweifelsfall einfach wieder verkaufen, machst direkt ein paar Prozent Rendite. Und selbst das geht mittlerweile nicht mehr. Da muss man wirklich schon hingehen und viele andere Uhren schon gekauft haben, dass einem erstmal mal so ein Händler eine Rolex anbietet. Und das ist wirklich bei sehr, sehr wenig Marken so, dass man wirklich nur, ja, im Prinzip schon freundschaftlich mit einem Uhrenhändler sein muss, um an so eine Uhr letzten Endes auch dran zu kommen. Und ja, ich finde, eine Marke, die so eine starke Kraft hat, die, ja, aktuell ist es ja immer so, man hört immer so, Tesla ist eigentlich nur, ja, von der Produktionsseite her, haben die Schwierigkeiten, aber eigentlich ist Rolex das Unternehmen, was wirklich seit Jahren schon nur dieses eine Problem hat, nämlich sie können nicht so viel produzieren, wie sie letztendlich Nachfrage haben.
Also aus Sicht von der Stiftung von Hans Wildorf, ich würde auch, glaube ich, das Marketingbudget mittlerweile einfach komplett einstreichen, weil ich glaube auch, dass es einfach verschwendetes Geld ist.
Ja, wobei man muss sagen, ich finde, also zum Beispiel, um mal vielleicht nochmal kurz darauf einzugehen, warum eigentlich Rolex so bekannt ist. Rolex hatte, glaube ich, da ein bisschen Glück, denn sie haben, das wissen, glaube ich, auch viele gar nicht, die erste patentierte wasserdichte Uhr auf den Markt gebracht und haben das sehr gut vermarktet, denn 1927, also 7 Jahre nach der Gründung, fand so eine Durchquerung des Ärmelkanals statt von einer Frau. Und da hat sich der Gründer Hans Wilsdorf gedacht, Mensch, wäre doch eine super Werbemöglichkeit, dass diese Frau unsere Uhr trägt. Und ja, dann haben sie das auch gemacht. Die Ärmelkanaldurchquerung hat leider nicht funktioniert, aber Wilsdorf hat kurze Zeit später ja einiges an Geld in die Hand genommen, um praktisch mit dieser wasserdichten Uhr zu werben. Und das hat dann innerhalb von wenigen Wochen und Monaten Rolex tatsächlich zu einer weltbekannten Marke gemacht. Und auch heute sieht man ja vor allem auf Tennisturnieren und auch im Rennsport immer wieder Rolex-Werbung. Ich glaube tatsächlich, dass es gar kein schlecht investiertes Geld ist, weil ich denke auch, dass ein paar Jährchen von der Wartezeit, die man aktuell hat, gerade wegen diesem Marketing zustande kommen.
Gut, jetzt haben wir auch schon einiges darüber geredet. Dann kommen wir direkt mal zur nächsten Firma, die ganz interessant ist. Und hier können Anwälte und McKinsey-Berater auf jeden Fall auch viel Geld ausgeben. Man könnte jetzt sagen, erstmal, okay, Chanel wäre auch eine Möglichkeit gewesen, weil es eine der größten Luxusbrands der Welt ist und auch als einzelne Brand tatsächlich in den Top 6 aller Luxusmarken drin ist. Also das ist sehr spannend. Aber ich habe mir etwas Spezielleres rausgesucht, nämlich die Marke Goyard, also Goyard. Und die finde ich so spannend, weil die so einen richtigen Premium-Ruf haben und weil die nicht so bekannt sind wie Chanel zum Beispiel.
Ich muss sagen, ich kannte Goyard auch nicht. Und als ich dann mal kurz in die Notizen reingespickt habe, habe ich dann auch gesehen, okay, nicht so schlimm, ist anscheinend ja auch eher so ein Geheimtipp.
Ja, also Goyard wurde 1853 in Paris gegründet und ist damit ein Jahr älter als Louis Vuitton. Das ist zumindest mal etwas, worauf die Firma auch stolz ist. Und es war immer eine Marke, die der Gründerfamilie, also der Goyard-Familie gehört hat, bis 1998 dann tatsächlich die Firma aufgekauft wurde von Jean-Michel Signoles. Also mein Französisch wurde gar nicht mit Spanisch gemischt oder so. Naja, und jedenfalls hat der hat auf jeden Fall dann beschlossen, die Marke etwas bekannter zu machen. Und was sehr interessant ist an Goyard, die sind so besonders, weil sie so geheimnisvoll sind. Also das ist wirklich der Charme, den diese Marke so ausmacht, weil es ist eine Marke, die man eher unter Kennern kennt und die besonders limitiert ist. Also nicht so wie Rolex, dass die Absatzmenge wirklich richtig limitiert ist. Man kann schon in den Goyard-Laden reingehen und dann bekommt man eben ein volles Angebot. Aber das Besondere ist, einfach diese Marke ist so ein bisschen unbekannter, dadurch gibt es auch entsprechend weniger Fälschungen. Sie ist preislich auch etwa in der Liga von Louis Vuitton eher etwas teurer, also noch nicht mal so teuer wie dann zum Beispiel Hermès, aber hat ein Standing wie Hermès. Also es ist halt einfach keine Marke, die vielleicht von Leuten zum Posen benutzt wird in der Regel, sondern es ist wirklich eine Marke, die eher unter Reichen gekauft wird. Und das ist eben so ein bisschen der Unterschied. So Louis Vuitton ist halt viel Mittelschicht. Also ich meine, eine Handtasche für 1.000, 2.000 Euro können sich einfach viele Leute immer noch gut leisten.
Da wirst du jetzt aber viel kritisches Feedback ernten, wenn du sagst, Louis Vuitton ist Mittelschicht.
Ja, aber es ist im Endeffekt so, geh mal in die Stadt und dann siehst du schon sehr viele Leute mit so einer Tasche rumlaufen. Und man merkt einfach bei Louis Vuitton, man merkt bei vielen Brands, dass die sind angewiesen auf diese Kunden. Und Goyard und Hermès, die wollen aber da drüber stehen. Und die sagen halt so, wir wollen lieber, dass reiche Leute, also wirklich reiche Leute, so Millionäre bis Milliardäre unsere Kunden sind, während Louis Vuitton schon sehr stark davon, oder Gucci, die profitieren beide sehr stark davon, dass auch einfach, ja, einfach normale Leute, die arbeiten gehen, dass sie sich das auch noch leisten. Und es ist interessant auf jeden Fall, weil Goyard könnte eigentlich viel mehr ausschöpfen aus seiner Marke, aber tun sie nicht. Also Goyard verkauft keine Produkte online, Goyard gibt keine Presseinterviews, also macht eigentlich praktisch kein Marketing. Und die Produkte werden in unglaublich wenigen Läden auf der Welt verkauft. Also zum Beispiel in Deutschland gibt es keinen Laden. Wenn man Goyard-Produkte haben möchte, dann muss man nach Frankreich oder Italien zum Beispiel. Da gibt es dann Goyard-Läden. Und einfach, es gibt auch nur 35 Läden weltweit, während es zum Beispiel 460 Louis Vuitton-Läden weltweit gibt. Also auch hier ist die Dimension einfach eine ganz andere. Es ist einfach eine Marke, die, wo man wohin reisen muss, um sich die einfach kaufen zu können. Und deswegen gibt es auch keinen IPO, weil die Strategie von dieser Firma ist es, so geheimnisvoll zu bleiben und dadurch den Markenwert zu maximieren. Also die setzen einfach darauf, dass ihre Marke Jahrhunderte überstehen wird, dass die auch 2200, 2300, 2400 vielleicht noch eine der beliebtesten Luxusmarken der Welt ist. Und Aktionäre oder ein Börsengang, also so eine Profitmaximierung im Unternehmen, würden dieser Strategie eher im Weg stehen. Und deswegen möchte man das nicht. Und außerdem, man möchte auch einfach nicht so viel als Unternehmen berichten. Also über Goyard findet man gar nichts, wie viel Umsatz die machen oder sowas in die Richtung. Sehr spannendes Unternehmen. Ich würde auch gerne mal so einen Laden reingehen. Dafür muss ich aber erstmal nach Paris fahren. Und ich glaube, dann würde ich mir auch sogar tatsächlich was kaufen, weil ich finde einfach, also ich finde das Muster von denen auch sehr cool. Kann man sich mal im Internet ansehen und die Produkte sollen auch genauso oder also von der Qualität und Langlebigkeit sein wie bei Louis Vuitton.
Also ich muss sagen, ich würde nicht unbedingt lieber in den Laden gehen. Ich würde aber eigentlich ganz gerne mal die Idee in den Raum stellen, ob nicht vielleicht Louis Vuitton sich so eine Marke mal kaufen könnte. Weil bei Louis Vuitton, also bei LVMH, besser gesagt mit Bernard Arnault, da würde ich mir vorstellen können, dass die auch richtig mit so einer Marke umgehen können und das ja im angemessenen Maße auch wirtschaftlich in die richtigen Bahnen lenken können, dass auch ich als LVMH-Aktionär hier von Goyard mit profitieren kann.
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich für die Louis Vuitton und oder LVMH so der Erzfeind ist.
Gut, ich würde sagen, dann bewegen wir uns jetzt mal aus dem Luxussegment etwas, ja, tatsächlich mehr so Richtung Mittelschicht, beziehungsweise ich denke, das ist über den Laden, über den wir jetzt sprechen, da kauft eigentlich fast jeder ein, der sich eine neue Wohnung oder ein neues Haus einrichtet. Und zwar spreche ich von dem schwedischen Möbelhaus IKEA. Beziehungsweise eigentlich kann man ja gar nicht mehr Möbelhaus sagen. Es ist ja im Prinzip wie ein großer Laden, der eigentlich so alles hat, was man braucht für seine Einrichtung zu Hause. Und ja, IKEA ist auf jeden Fall auf dieser Liste gelandet, weil meiner Ansicht nach IKEA, obwohl es viele Möbelhäuser gibt, obwohl man auch Online-Shopping mittlerweile bei sowas betreiben kann, ein einzigartiges Geschäftsmodell hat, das IKEA in den letzten Jahrzehnten zu der Größe verholfen hat, die sie aktuell haben. IKEA wurde 1943 in Schweden gegründet und wenn man sich mal die Historie von IKEA anschaut, dann wird man schon feststellen, dass da von Anfang an schon ein etwas anderes Konzept gefahren wurde, als ja, was man so in klassischen Möbelhäusern zu der Zeit vermuten würde. Denn IKEA hat schon von Anfang an darauf gesetzt, Produkte günstiger anzubieten als die Konkurrenz. Dafür haben sie beispielsweise auf Versand und ganz früh schon ab den 50er Jahren auf Eigenbausätze gesetzt. Also man hat, glaube ich, damals noch aus Kostengründen darauf gesetzt, dass die Kunden sagen, okay, wir wollen vielleicht 20% weniger für unser Möbel bezahlen, deswegen lassen wir es uns als Bausatz schicken oder nehmen es als Bausatz mit, weil Möbel bauen kann ja nicht so schwer sein. Früher hat man ja sowieso noch viel mehr selbst gemacht. Wir bauen uns das Ding einfach selber zusammen. Ja, und das ist eigentlich so auch die Erfolgsgeschichte, die IKEA ja zu der heutigen Größe verholfen hat, weil nämlich die Leute einfach günstiger einkaufen konnten. Und dieser DIY-Aspekt, da gibt es ja mittlerweile auch spannende Studien zu, sorgt ja dafür, dass man einem Möbelstück bzw. einem Produkt, das man selber erschaffen hat, einen viel höheren Wert beimisst, als wenn man es schon fertig kauft. Das heißt, der Sessel oder das Sofa oder der Schreibtisch, den man sich bei IKEA kauft und selbst zusammenbaut, der hat für einen nochmal einen zusätzlichen höheren ideellen Wert und das macht das Produkt dann nochmal attraktiver.
Das ist sogar der sogenannte IKEA-Effekt.
Ja, genau, wurde sogar nach IKEA benannt. Ich denke mal, das war keine Absicht, das hat man sich früher nicht gedacht, aber hilft auf jeden Fall. Und was ich vor allem auch aus der Kundenperspektive so toll an IKEA finde, ist, man geht in dieses Möbelhaus rein und man geht eigentlich immer mit mehr raus, als man sich kaufen wollte. Ich glaube, ich bin noch nie unter 100 Euro aus einem IKEA rausgegangen, weil man einfach ja auch irgendwie keine andere Wahl hat, als sich alles anzugucken, was es da gibt, weil viele andere Möbelhäuser oder andere Geschäfte sind ja so aufgebaut, es gibt einen Eingang und das ist auch der Ausgang. Und bei IKEA ist es ja so, man geht praktisch ja ein bisschen wie im Phantasialand oder in irgendeinem Freizeitpark in ja, so einem Gruselhaus irgendwo rein und kommt an einer anderen Stelle wieder raus und muss einmal überall durch. Man muss durch alle Bereiche durch, man muss durch die Schlafzimmerabteilung, man muss durch die Badezimmerabteilung, durchs Wohnzimmer. Und man findet immer überall irgendwas, wo man sagt, das könnte ich doch eigentlich zu Hause gebrauchen oder das könnten wir gebrauchen. Am Ende gibt es dann immer noch Pflanzen, die man sich mitnehmen kann. Und das führt dann letztendlich dazu, dass man auf jeden Fall einen vollen Einkaufswagen hat. Und ja, was soll man sagen, bei IKEA hat es einfach dazu geführt, dass es, glaube ich, einfach das größte Möbelhaus der Welt geworden ist. Und dass sie immer noch, ja, in den letzten 10 Jahren, die Zahlen konnte ich zumindest finden, mit über 5%, mit 6,6% Umsatz pro Jahr wächst. Und auch die Marge liegt bei 5-10%, ist jetzt, finde ich, nicht besonders hoch, wenn man sich mal ja, Einzelhandel anschaut, das ist ungefähr das, was man da erwartet, aber IKEA ist ja schon aktuell dabei, die Preise etwas anzuheben, habe ich gemerkt, sie sind nämlich gar nicht mehr so günstig, wahrscheinlich wegen dem IKEA-Effekt haben sie sich gedacht, wir können die Preise eh noch ein bisschen erhöhen, aber trotzdem ist es so, wenn du deine Wohnung einrichten willst, dann gehst du zu IKEA, weil du einfach weißt, da bekommst du alles.
Ja, also zumindest mal meine Vermutung ist, bei IKEA ist ja recht viel aus Holz und ich glaube einfach die aktuelle Holzpreisthematik und dann auch noch die teuren Lieferungen und alles, das belastet IKEA aktuell schon etwas. Aber das ist auch eben der Vorteil, warum, wenn man nicht an der Börse ist, dann muss man sich jetzt auch nicht vor Aktionären dafür rechtfertigen, hat dann vielleicht 50% Kursabsturz oder sowas. Ich glaube einfach, IKEA kommt immer noch über die Runden und macht einfach sein Ding. Ich muss sagen, wenn ich jetzt mich hier einfach mal umschaue bei mir in der Wohnung, dann sehe ich einfach, wie viel ich von IKEA habe. Also zum Beispiel jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch schon so zwei Sachen von IKEA, irgendwie sowas für Papiere, für Stifte. Dann, wenn ich so gerade ausgucke, eine Pflanze plus zwei Lampen. Es ist einfach echt krass, wie viel dieses Unternehmen produziert und auch wie nah sie immer so am Zahn der Zeit sind. Also nicht nur preiswert, sondern wie sie es auch schaffen, irgendwie Produkte, die zeitlos sind, die von der Qualität auch ganz gut sind, zu machen. Und ich finde IKEA toll. Also wirklich, als Kunde bin ich auch sehr gern dort.
Ja, dann sind wir uns ja einig, wenn es IKEA an der Börse gäbe, wären wir wahrscheinlich angetan zu investieren. Jetzt haben wir aber noch weitere Supermärkte bzw. weitere Einzelhändler mit in unserem Portfolio bzw. in unserem Portfolio, das wir gerne hätten mitgebracht. Benjamin, erzähl uns doch mal was über das nächste Unternehmen.
Ja, hier ist es Publix, also das schreibt man PUBLIX, wird wahrscheinlich den wenigsten Leuten ein Begriff sein, weil das ist eine Supermarktkette aus den USA. Also so wie Walmart eine Supermarktkette ist, wie Kroger eine Supermarktkette ist. Und ich kenne sie tatsächlich dadurch, dass es erstens der nächste Supermarkt zu mir war, als ich in den USA gewohnt habe für ein halbes Jahr. Und vor allem wegen ihrer Essenstheke. Also ja, Publix Deli, dort konnte man dann halt so für 6-7 US-Dollar so Sandwiches, die größer und besser waren als bei Subway, die sogenannten Pub-Subs, sich kaufen. Und die waren wirklich unglaublich gut. Also Ich war bei Publix nicht einkaufen, weil es mir zu teuer war, weil es halt so ein Premium-Supermarkt ist. Aber zum Essen kann ich es nur empfehlen, wenn es einen mal in die Ecke verschlägt, dann auf jeden Fall mal dahin gehen, nur um zu essen. Und das Unternehmen wurde 1930 von George W. Jenkins in Florida Lakeland gegründet, ist nur auf die USA spezialisiert und vor allem auf Florida tatsächlich. Also die haben 1300 Filialen und davon stehen 2/3 der Filialen in Florida. Also in Florida braucht man nichts zu tun, da ist halt gefühlt jeder Laden ein Publix. Und das reicht tatsächlich schon aus, um die drittgrößte Supermarktkette der USA zu sein. Also ich finde, das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt, dass man fast alle Filialen in Florida stehen hat und trotzdem die drittgrößte Supermarktkette der USA sein kann. Walmart ist die größte mit 4.700 Filialen und Kroger die Nummer 2 mit 3.200. Also Publix spielt schon deutlich kleiner, aber ist gar nicht mal so klein. Und die haben sich vor allem auf diese Südstaaten fokussiert, also im Südosten der USA, gerade Florida, dann aber auch so naheliegende Staaten wie Georgia, Alabama, South Carolina, wo ich war, North Carolina oder auch Tennessee. Und die beschäftigen 225.000 Angestellte, also schon ziemlich viel. Und die Besonderheit von Publix ist eigentlich, ich finde, wenn man mal bei Walmart war, Walmart ist so ein Laden, da kriegt man alles, also da kann man sich irgendwie, ich weiß nicht, Kleidung kaufen, da gibt es natürlich auch Apotheke, da gibt es Essen, Alkohol, also alle Lebensmittel gibt es. Es gibt, ich weiß nicht, irgendwelche Macheten habe ich bei Walmart schon gesehen. Also da kriegst du, also ich glaube, Waffen kann man bei Walmart zum Teil auch eben kaufen. Bei Publix ist es so, die sind eher so ein bisschen wie Carrefour, würde ich die vergleichen. Also die haben ein sehr großes Angebot von so eigenen Sachen, zum Beispiel eine eigene Bäckerei, eben auch eigene Lebensmittel, eigene Produkte und sind auch vor allem eine Kette mit Premium-Anspruch. Also die sagen halt, wir verkaufen die Produkte etwas teurer, aber bei uns gibt es auch die besseren Produkte.
Würdest du das, mit welchem Supermarkt würdest du das denn hier in Deutschland vergleichen? So Rewe, Edeka, so in die Richtung?
Ja, so Edeka-mäßig. Also es ist schon in den USA, es ist halt ein Supermarkt. In Deutschland haben wir nicht wirklich dieses Supermarktkonzept, beziehungsweise bei Publix hast du auch eine Apotheke immer drin. Also du hast auch ein Drive-Thru, wo du deine Sachen abholen kannst in der Regel. Du hast eine Apotheke drin, du hast einen Liquor-Store und sowas. So ist das ja nicht jetzt bei einem Edeka, aber ich würde es damit am ehesten von der Qualität vergleichen. Also was besonders ist bei Publix, diese Strategie lohnt sich, also die haben eine EBIT-Marge von 8,7% gehabt jetzt in 2021, was deutlich über dem Branchendurchschnitt lag. Also zum Beispiel Walmart hatte 4,5%, also doppelt so gut wie Walmart oder Costco sogar nur 3,7%. Und die haben einfach wirklich ein legendäres Umsatzwachstum gehabt, jetzt so seit 2018 10% pro Jahr. Da kam nur Costco ein bisschen drüber mit 11,4%. Und ja, die Strategie kommt einfach sehr gut an. Diese Läden sind sehr sympathisch, die sind so ein bisschen local, das finden die Leute toll. Und was auch sehr interessant ist, warum gibt es keinen Börsengang? Weil dieses Unternehmen tatsächlich schon Aktien hat, nur einfach nicht an der Börse gelistet, worum ich sehr traurig bin. Und die meisten der Aktien gehören immer noch der Jenkins-Familie, aber Mitarbeiter können sich auch an der Firma beteiligen, also die können Aktien von der Firma kaufen und dürfen die auch, nachdem sie aus der Firma raus sind, behalten, beziehungsweise es gibt auch ein Rentenprogramm, dass man darüber nochmal Aktien halten kann und 34% der Aktien des Unternehmens gehören den Mitarbeitern. Also tolle Sache, tolles Konzept und der Aktienkurs ist auch deutlich besser gelaufen als jetzt zum Beispiel von Walmart oder überhaupt dem Branchendurchschnitt.
Ja, und damit sind wir bei dem letzten Unternehmen angekommen, was ich jetzt heute noch vorstellen will. Und es ist eigentlich ja ein ziemlich bekanntes Unternehmen, trotzdem nicht an der Börse handelbar. Und zwar geht es um das Raketenunternehmen von Elon Musk, nämlich SpaceX. SpaceX ist vor allem dafür bekannt, dass sie Raketen mit lustigen Sachen ins Weltall schießen, wie zum Beispiel einem Tesla Roadster mal. Das war ja mal ein ziemlicher Marketing-Gag. Aber eigentlich hat SpaceX ein anderes Ziel. Sie wollen nämlich mit den Raketen, die sie bauen, die Menschen auf den Mars bringen und auch letzten Endes ins restliche Weltall. Ich würde sagen, der USP von SpaceX ist, dass sie es geschafft haben, Raketen zu bauen, die nicht zerstört werden nach dem Start irgendwann, sondern dass die es wieder schaffen, dass die Raketen landen. Und ja, ich würde sagen, der Investment-Case bei SpaceX ist auf der einen Seite, dass vor allem Elon Musk der CEO ist und ja, so ein bisschen nach dem Motto man gehen kann, was Elon Musk macht, das funktioniert auch in der Regel ganz gut. Das hat man ja zumindest bei Tesla gesehen. Aber andererseits hat SpaceX halt auch einfach Ziele, wo man sagen muss, die sind auch aus Sicht eines Aktionärs, der auf Wachstum bedacht ist, sehr spannend. Denn sie haben ja jetzt damit begonnen, ihre Satellitenflotte ins Weltall zu bekommen, mit der sie ihr Produkt Starlink anbieten wollen. Nämlich, dass man mit Satelliten auf der ganzen Welt Internet an jeden Ort bekommt, ohne dass man dafür komplizierte Infrastruktur auf dem Land braucht, sodass man einfach ein Netz aus Tausenden, Hunderten Satelliten hat, von dem man dann von der Erde aus ja relativ einfach Internet empfangen kann. Und da sind die Zahlen auch ziemlich, ziemlich spannend. SpaceX hat sich selbst das Ziel gesetzt, 40 Millionen Kunden für das ganze Projekt bis 2025 zu gewinnen. Und das würde, ja, wenn man sich mal Berechnungen dazu anschaut, etwa 24 Milliarden US-Dollar an Umsatz ausmachen. Das ist natürlich immer so der Elon-Case, den man sich so anschaut, wenn man diese Prognosen da bekommt. Der ist immer, ich würde mal sagen, noch über dem Bull-Case, den so eine Wall Street sich überlegt. Da gibt es dann immer noch drüber den Elon-Case. Ich finde aber an sich das Unternehmen einfach so aus einer Venture-Perspektive spannend. SpaceX wird, da gibt es, das ist keine öffentlich gehandeltes Unternehmen. Deswegen, es gibt auch keine Aktien, man kann also da keine Berichte einsehen. Es ist wahrscheinlich, vermutlich, vermute ich mal, jetzt noch nicht profitabel. Vielleicht macht es noch ein bisschen Verluste. Der Umsatz ist in den letzten Jahren aber stark gewachsen. Und der jüngste Finanzierungsrunde, die war, meine ich, Anfang diesen Jahres, wurde das Unternehmen auch mit über 100 Milliarden US-Dollar bewertet. Für mich wäre es einfach aus der Perspektive wirklich interessant, weil ich die Perspektiven sehr cool finde. Es ist ein sehr langfristig ausgerichtetes Geschäftsmodell. Und ja, mir gefällt auch einfach Tesla. Ich bin ja auch Tesla-Aktionär und deswegen würde mich vor allem auch da ein Investment einfach in SpaceX interessieren.
Man kann zwar nicht direkt investieren, aber zumindest über Alphabet kann man einen kleineren Anteil an SpaceX erwerben. Also falls jemand da Interesse hat, so ungefähr 8%, glaube ich, von SpaceX gehören zu Alphabet.
Das mache ich auch, deswegen Alphabet-Anteil so übergewichten, als hätte man, als hätte man SpaceX im Depot. Nee, natürlich nicht machen.
So, und damit kommen wir jetzt auch zu der letzten Firma. Nachdem wir jetzt alles Mögliche hatten, bis Raketen, kommen wir jetzt zu einer Fastfood-Kette aus den USA, die mich auch persönlich sehr bewegt hat, weil ich sie spät entdeckt habe und wirklich lieben gelernt habe. Was ich besonders fand, ist, immer wenn ich irgendwie so in der Mittagspause mir das angeguckt habe, dann waren da so 30 Minuten lange Schlangen bei dem Drive-Thru. Also in den USA ist das irgendwie sowieso normal, dass man halt sich in einem Drive-Thru anstellt, auch wenn der schon ewig lang bis auf die Straße rausgeht. Aber ja, bei diesem Unternehmen kann ich es auch irgendwo halbwegs nachvollziehen.
Hast du auch selbst gemacht, oder was?
Nee, ich hatte kein Auto, aber
zu Fuß.
Nee, zu Fuß war auch kein Thema. Du gehst rein und dann bist du direkt rangekommen. Das ist immer das Spannendste in den USA. Alle stehen im Drive-Thru und drinnen ist dann halt nichts los. Es geht um Chick-fil-A. Das ist eine Kette, eine Chicken-Fast-Food-Kette, die 1946 in Georgia gegründet wurde. Und es ist tatsächlich die drittgrößte Fast-Food-Kette der USA nach Umsatz. Also mit 11,3 Milliarden US-Dollar in Umsatz in 2019. Starbucks hatte 20,5 Milliarden US-Dollar, McDonald's 38,5. Also schon viel Abstand zu den beiden, aber Nummer drei, also muss man ja sagen. Und was richtig krass ist an Chick-fil-A, und das hat mich echt begeistert, das habe ich nämlich schon damals herausgefunden, Chick-fil-A-Filialen sind die umsatzstärksten Filialen von irgendeinem Fast-Food-Konzept auf der Welt. Also in den USA macht der durchschnittliche Chick-fil-A, also schon 2016 war das, mittlerweile ist die Zahl sogar, also mittlerweile ist die sogar höher, auf 4,6 Millionen US-Dollar Umsatz pro Restaurant. Und das ist wirklich unangefochten. Also da gibt es kein Unternehmen, das da irgendwie ansatzweise drankommt. McDonald's ist zum Beispiel bei 2,8 Millionen US-Dollar Umsatz pro Restaurant, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und McDonald's-Filialen haben halt den Vorteil, dass sie zum Beispiel 24/7 in der Regel offen sind in den USA. Und das Krasse bei Chick-fil-A ist, dieses Unternehmen hat wirklich sehr viele Kulturaspekte. Und das finde ich ist auch immer bei Unternehmen sehr sympathisch, wenn man einfach weiß, okay, da herrscht einfach eine Kultur, da gibt es etwas Besonderes dahinter. Nämlich bei Chick-fil-A, der Gründer Truett Cathy, der ist sehr religiös gewesen und der hat diese Kultur eben geschaffen. Dem war es wichtig, dass Chick-fil-A vor allem sich auf so Hähnchenburger spezialisiert, dass die nicht da irgendwie rumwildern und anfangen dann noch Eiscreme zu verkaufen und was man sonst noch alles macht. Und seine Kinder mussten auch 2014 dann unterschreiben, dass Chick-fil-A keinen Börsengang haben wird und immer privat bleiben wird. Also das ist schon der Grund, warum es dann den IPO nicht geben wird. Was ich auch sehr sympathisch finde zum Beispiel an diesem Unternehmen, ist einfach, dass die Franchise-Nehmer von Chick-fil-A, die dürfen nur eine einzige Filiale haben und sie müssen Filialleiter von dieser Filiale sein. Also nicht wie bei McDonald's, wo es dann irgendwelche McDonald's-Franchiser gibt, die 20 McDonald's-Filialen gleichzeitig betreiben und eigentlich ist es dann halt eine Firma, die McDonald's-Filialen betreibt, sondern hier muss halt wirklich der Franchise-Nehmer einen Background-Check machen. Also Chick-fil-A schaut sich wirklich an, wie religiös ist der, was sagen die Nachbarn über den, wo wohnt der, wo möchte der sein Chick-fil-A eröffnen und so weiter. Und der Vorteil dafür ist auch, dass dann Chick-fil-A sagt, okay, dein Chick-fil-A wird dafür sehr günstig zu öffnen. Also man muss nur $10.000 für das Franchise mitbringen, was eben deutlich weniger ist als jetzt bei vielen anderen Franchises. Aus der religiösen Sache ist noch eine Sache witzig, nämlich Chick-fil-A hat nur 6 Tage pro Woche offen und auch an Feiertagen zu. Also es ist kein 24-7-Konzept, kein Sonntagsoffen-Konzept, sondern die sind so religiös, dass sie sagen, Sonntag ist Ruhetag.
Ja, ich finde, das ist auch wirklich sehr spannend. Ich finde, da sieht man mal wirklich, dass wenn man eine bestimmte Kultur etabliert, dass die auch einfach dafür sorgen kann, dass so ein Unternehmen so gut läuft, weil im Prinzip verkaufen sie ja auch, ich sag mal, nur Chicken-Sachen, genauso wie KFC. Ich habe jetzt selbst noch nicht gegessen, weiß jetzt nicht, ob die unbedingt besser sind oder schlechter.
Definitiv
aber
besser.
Aber letzten Endes wird es ja vor allem auch an der Führung des Restaurants liegen. Und wenn man da halt schon von vornherein sagt, nee, wir machen jetzt nicht hier, dass hier jeder jetzt mit reich wird, sondern jeder soll das halt mit Herzen machen und jeder soll da wirklich das reinstecken, was er hat, dann kann es halt dazu führen, dass man auch dadurch sehr erfolgreich wird. Was mich jetzt interessieren würde, ist, weißt du, wie alt die Kinder von ihm mittlerweile sind?
Willst du noch adoptiert werden?
Nee, für mich wäre so die Frage, ob die praktisch das Thema, also ob die praktisch ihren Kindern dann das so weitergeben, dass kein IPO stattfinden wird oder ob praktisch dieser Gedanke vielleicht sogar verwässert und dann das Unternehmen doch mal irgendwann noch an die Börse kommt.
Ich weiß es nicht, ich glaube aber, also ich könnte mir gut vorstellen, dass halt der Gründer das quasi generationenübergreifend verpflichtet hat, dass auch die Kindeskinder dann halt nichts machen dürfen. So vermute ich das. Und also was ich auch lustig finde, also nochmal zum Heritage, so zu der Ursprungsgeschichte der Firma, der Gründer Truett Cathy, der hat damals kein eigenes Restaurant gegründet, sondern der hat sich einfach nur überlegt, wie er sein Chicken würzt und hat einen Burger draus gemacht und er hat halt so gesagt, so wir haben nicht das Chicken erfunden, sondern wir haben halt dieses Chicken Sandwich erfunden. Und dann ist er auf eine berühmte Fastfood-Kette in den USA zugegangen, Waffle House, und hat dann einfach mit denen so einen Vertrag gemacht, hey, mein Burger bei euch. Und dann ist dann aber irgendwann ihm aufgefallen, dass sein Burger einfach das beliebteste Produkt in den Läden war und quasi den meisten Umsatz, also wirklich mit Abstand gebracht hat. Und dann hat er gesagt, ja, okay, wenn mein Produkt so erfolgreich ist, dann mache ich doch lieber eine eigene Kette auf direkt. Und so ist es das Ganze dann entstanden. Es ist eine Kette, die es mittlerweile USA-weit gibt, auch in Kanada. Die hatten auch mal ein bisschen versucht, international zu expandieren, hat aber dann tatsächlich nicht funktioniert. Und ich muss sagen, dieser Geschmack von dem Chicken ist legendär, unglaublich. Also keine Liga, also KFC und alles, Bojangles und Popeyes und was weiß ich was, spielen da einfach nicht mit.
Ja, ich finde, wenn man jetzt mal so über die Firmen drüber guckt, über die wir geredet haben, bei manchen wird schon sehr klar ersichtlich, dass sie auch einfach nur deswegen so gut funktionieren und zu so ja, begehrenswerten Firmen für Aktionäre geworden sind, weil sie eben nicht öffentlich handelbar sind. Wer weiß, was aus Rolex werden würde oder was aus Chick-fil-A werden würde oder was eventuell auch aus Goyard werden würde, wenn das an der Börse mit einem IPO handelbar wäre. Das kann Marken kaputt machen, das kann auch irgendwie Geschäftsmodelle zerstören, weil sie einfach so gut funktionieren, wie sie sind. Und das ist nun mal ohne Beteiligung der Öffentlichkeit. Und damit, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Benjamin, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn euch die gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.